Fakt ist aber, und das kennt auch jeder, glaube ich, aus seinem Leben, wenn wir über den Tag häufig Willenskraft brauchen, uns häufig dazu zwingen müssen, irgendwas zu tun, etwas Korrektur lesen, dann vielleicht nochmal was machen, was uns keinen Spaß macht, das Gespräch mit dem Chef und dann vielleicht nochmal konzentriert was durchlesen. Und am Ende des Tages stehen wir vor der Entscheidung, hey, essen wir jetzt den Apfel oder essen wir doch die Schokolade. Aha. Die meisten kennen es, glaube ich, dass man dann doch irgendwie zur Schokolade kommt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute ist es endlich soweit. Heute habe ich jetzt, wie versprochen, den Johann wieder zu Gast. Johann, den kennt ihr aus Folge 12, wenn ihr schon eine Weile dabei seid. Wenn nicht, dann freut es mich, euch jetzt den Johann vorzustellen. Johann Gutzmer ist an der Technischen Universität München und ist dort spezialisiert auf Sozialpsychologie, Arbeitspsychologie und Motivations- und Organisationspsychologie. Und er promoviert aktuell in Motivationspsychologie. Und in der Folge 12 durften wir ihn schon kennenlernen und haben gemeinsam mit ihm herausgefunden, was ist denn so der Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft? Wie spielen die beiden zusammen? Und wie kann ich meine eigene Willenskraft auch irgendwie beeinflussen? Und nach der Folge habe ich ganz viele tolle Rückmeldungen von euch bekommen und auch weitere Fragen. Und das hat mich sehr gefreut. Und das hat auch bei mir Fragen aufgeworfen, nämlich, wie kann ich denn noch Willenskraft aufbringen, wenn ich bereits erschöpft bin? Und was trägt vielleicht zu dieser Erschöpfung bei? Wie komme ich dann aus diesem Teufelskreis wieder raus? Und darüber reden wir heute. Und es geht also so um das Thema, wodurch kann ich überhaupt Willenskraft wieder auftanken? Was reduziert meine Willenskraft? Und auch, wann wird Erschöpfung denn zum Burnout? Burnout ist auch ein Thema, das ja sehr viel diskutiert wird, auch momentan medial sehr viel Aufmerksamkeit gewinnt. Und wie kann ich dann eben in diesem Zustand noch irgendwie Willenskraft aufbringen? Und wir werden dann feststellen, dass das Heilmittel in Anführungszeichen für Burnout ein gesunder Lebensstil ist oder auch eher so die Prävention für Burnout. Und dann wollen wir auch mal darüber reden, was ist das überhaupt, so ein gesunder Lebensstil? Was wird uns vorgelebt und was ist es eigentlich vielleicht wirklich? Und wie führt auch das, was uns als gesunder Lebensstil vorgelebt und gezeigt wird, auch wieder zu Druck, zu Stress und trägt eigentlich dann dazu bei, dass wir eigentlich noch erschöpfter sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich dieses sehr komplexe Thema heute mit Johann besprechen kann, dass er sich die Zeit nimmt und wünsche euch viel Spaß bei Willenskraft auch noch bei Erschöpfung aufbringen.
So Johann, jetzt sind wir schon wieder hier.
Sehr schön.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen, das möchte ich dir auch weitergeben. So, die letzte Folge kam sehr gut an. Ich habe sau viel dabei gelernt und auch die Menschen, die sich angehört haben, haben alle gesagt, ja, hätten wir das mal vorher gewusst.
Ja, das freut mich natürlich. Schön. Ja.
Warum? Also du hast erzählt das letzte Mal von dem Buch Bergauf mit Rückenwind, also so heißt es auf Deutsch, von der Kelly McGonigal. Und ich habe mir das in der Originalversion gekauft, das heißt The Willpower Instinct.
Genau.
Und das ist super praktikabel, wie man eigentlich dann seine eigene Willenskraft schulen kann. Weißt du, warum wir das nicht irgendwie früher lernen oder woanders auch mitkriegen? Was ist deine Erklärung dafür?
Das ist eine gute Frage. Als Wissenschaftler, glaube ich, hängt es auch damit zusammen, dass man in der Regel gewohnt ist, für ein wissenschaftliches Publikum auch zu schreiben. Das heißt, man hat ganz, ganz viele wahnsinnig praktikable Ergebnisse, Erkenntnisse gewonnen, mit denen man tatsächlich Menschen in dem Alltag helfen kann. Aber weil, naja, die eigene Karriere davon abhängt, ob andere Wissenschaftler einen toll finden, ist man es halt gewohnt, in einem Stil zu schreiben, mit Formulierungen zu hantieren, die für Menschen ohne ein Psychologiestudium, ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund einfach vollkommen unzugänglich sind. Mhm. Und diesen Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich möchte gerne ein populärwissenschaftliches Buch schreiben, ich möchte gerne ein Buch schreiben, das der Durchschnittsbürger, die durchschnittliche Person eben versteht. Ich glaube, davor haben viele Wissenschaftler Angst, weil es einfach nichts ist, was sie lernen. Und ich glaube, manche Wissenschaftler haben auch Angst, Dinge vielleicht zu einfach, zu simpel darzustellen und haben aber oder glauben, dass es wichtig ist, Dinge so differenziert und korrekt darzustellen, dass es dann am Ende eben wieder nicht mehr handhabbar ist.
Ja, ist eigentlich schade, weil das eröffnet dann wieder den Raum für sehr viel Pseudowissenschaft, wo jemand vielleicht mal eine Studie, zwei Zeilen daraus gelesen hat und dann steht sowas bei Huffington Post oder so und da steht dann wieder, in der und der Studie steht das und das drin. Irgendwo schade, weil ich finde, wenn man so ein Buch liest, das jetzt aus meiner Sicht sehr gut geschrieben ist und auch wirklich praktikabel ist, ja, da stehen 10 Schritte drin oder 11, die kann ich wirklich so nach und nach durchmachen. Und damit wird so ein Thema wie Willenskraft plötzlich total entzaubert und super praktikabel. Also,
ja, ich gebe dir total recht. Ja. Und ich finde es auch wahnsinnig schade. Und ich glaube, das, was es bräuchte, das, was man machen sollte im Sinne der interdisziplinären Zusammenarbeit und vor dem Hintergrund, dass ich ja gerade so bei Startups häufig Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen miteinander verknüpfen, sich connecten, dass man Wissenschaftler und Autoren zusammenbringt, die in der Lage sind, Dinge attraktiv und begreifbar Menschen zu kommunizieren. Denn ich glaube, das steckt dahinter, weshalb so Halbwahrheiten und pseudowissenschaftlichen Sachen sich so verbreitet haben. Die sind einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig plausibel geschrieben. Mhm. Und wenn man das liest, denkt man sich so, ja genau, das stimmt. So habe ich das noch nie gesehen.
Ja.
Und man denkt nicht viel weiter, weil es lässt sich leicht verarbeiten. Und das wissen wir auch aus wissenschaftlicher Forschung. Alles, was sich leicht verarbeiten lässt, finden Menschen super.
Mhm.
Alles, was sich leicht verstehen lässt, halten wir für wahrer. Wir glauben, dass die Person, die es geschrieben hat, intelligenter ist.
Mhm.
Und alles, was leicht zu verstehen ist, gibt uns einfach ein positives Gefühl.
Mhm.
Dementsprechend ist es, glaube ich, nicht überraschend, dass wenn man die Gabe hat oder man die Fertigkeiten entwickelt hat, Dinge attraktiv, einfach zu kommunizieren, dass man da eben auch einen Vorteil hat gegenüber wissenschaftlichen Aufsätzen, die Sätze haben, die über eine halbe Seite gehen, gefühlt.
Ja, das ist verständlich. Und gerade bei diesem Thema Willenskraft, da haben wir auch das letzte Mal drüber geredet, und das habe ich jetzt auch in dem Buch gelernt. Willenskraft ist quasi etwas, das sich aufbrauchen kann. Also die ist nicht unendlich. Was kann denn meine Willenskraft negativ beeinflussen?
Ganz viel kann die Willenskraft negativ beeinflussen. Das, was die Willenskraft am negativsten beeinflussen kann, ist Willenskraft aufzuwenden. Ob Willenskraft jetzt eine Ressource ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das wird momentan in der Forschung zur Willenskraft ganz, ganz intensiv diskutiert. Fakt ist aber, und das kennt auch jeder, glaube ich, aus seinem Leben, wenn wir über den Tag häufig Willenskraft brauchen, uns häufig dazu zwingen müssen, irgendwas zu tun, etwas Korrektur lesen, dann vielleicht nochmal was machen, was uns keinen Spaß macht, das Gespräch mit dem Chef und dann vielleicht nochmal konzentriert was durchlesen. Und am Ende des Tages stehen wir vor der Entscheidung, hey, essen wir jetzt den Apfel oder essen wir doch die Schokolade. Die meisten kennen es, glaube ich, dass man dann doch eher irgendwie zur Schokolade greift. Und das ist der Punkt. Je öfter wir uns zwingen, durch unsere Willenskraft etwas zu tun, desto schwächer wird unsere Willenskraft in der nächsten Situation, wo wir sie vielleicht brauchen. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass wir schonend mit unserer Willenskraft umgehen und eben dafür sorgen, dass wir, naja, wenn man so will, sie wieder aufladen. Und da ist tatsächlich die beste Methode Schlaf.
Das Ist das die einzige?
Das ist nicht die einzige, ja, aber die aus wissenschaftlicher Sicht effektivste Methode natürlich. Okay. Also wenn man so will, Schlafmangel ist der natürliche Feind von Willenskraft. Das hat einfach damit zu tun, dass all die kognitiven Prozesse und kognitiven Funktionen, die wir nutzen, um Willenskraft aufbringen zu können, Aufmerksamkeitskontrolle, Impulskontrolle, die funktionieren schlechter, wenn wir wahnsinnig müde sind. Deswegen, schlafen ist die beste Medizin für eine starke Willenskraft. Aber wir alle arbeiten und Schlaf, wenn wir mal ehrlich sind, ist für viele Leute auch ein Luxus. Ja. Und wenn man nicht dafür sorgen kann, dass man schlafen kann, dann gibt es noch andere Möglichkeiten natürlich. Zum Beispiel, ich glaube, das ist vielleicht für dich auch interessant, Bewegung, Sport. Es gibt tatsächlich einige Studien, die zeigen, dass regelmäßiges Sporttreiben zur messbaren Verbesserung, Verstärkung der eigenen Willenskraft führt. Und in dem Buch, was du angeschrieben hast von Kelly McGonigal, gibt es ja auch diese schöne Anekdote von dem Mann, der sich sein Trainingsrad, sein Laufband oder was es auch immer war, eben als Willpower-Maschine neu bezeichnet hat. Und das ist schön, diese Idee. Also Sport hilft bei beim Trainieren der Willenskraft.
Und was ist jetzt, wenn ich allein um Sport zu treiben auch Willenskraft aufbringen muss? Also wenn ich dazu nicht intrinsisch motiviert bin?
Dann hilft es, so die kleinen, schnellen Tricks zu machen, wie man so ganz kurzfristig seine Willenskraft ein bisschen verbessern kann. Und eine Sache, die wirklich gut funktioniert und wo es auch Forschung zu gibt, ist Humor. Sich was anzuschauen, von dem man weiß, da wird man lachen. Vielleicht, keine Ahnung, sich einen Sketch auf YouTube anzugucken oder vielleicht das Programm, kurzen Teil von einem Stand-Up-Comedian, den man gerne hat. Denn Humor führt dazu, dass dieser Abnutzungseffekt der Willenskraft tatsächlich ausgesetzt wird und dass man längere Zeit in der Lage ist, auf dem gleichen Level mit der gleichen Intensität seine Willenskraft eben anzuwenden. Und wenn man weiß, okay, ich möchte meine Willenskraft trainieren, ich möchte Sport für meine Willenskraft treiben, aber irgendwie fehlt mir gerade die Willenskraft, ins Fitnessstudio zu gehen, dann empfiehlt es sich, kurz auf YouTube zu klicken und den Comedian, den Kabarettisten seiner Wahl für 2-3 Minuten anzuschauen.
Ja, dann muss ich das nur noch irgendwie meinem Chef beibringen, warum ich das mache.
Ja.
Also, weil die Erklärung, glaube ich, ob der mir das glaubt, dass ich jetzt gerade Katzenvideos angucke, die ich super witzig finde, weil ich meine Willenskraft wieder auftanken möchte.
Ja, ich stelle mir das natürlich auch recht schwierig vor, wenn dann der Chef dir über die Schulter schaut und sieht, was wie eine Katze Klavier spielt.
Ja.
Ja, eine andere Möglichkeit, die man sozusagen arbeitsplatzfreundlicher machen kann, ist es, so eine ganz kurze Achtsamkeitsmeditation zu machen, eine ganz kurze Achtsamkeitsübung. Und da hilft es auch schon, sich vielleicht für eine Minute, für 2 Minuten bewusst hinzusetzen, seine Augen zu schließen. Man kann auch seine Augen offen halten, das ist relativ egal, das ist jedem selbst überlassen, sich darauf zu konzentrieren, wie es ist zu sitzen und bewusst ein- und auszuatmen. Und einfach mal zu schauen, was passiert, während man ein- und ausatmet. Und einfach mal zu versuchen, die ganzen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, mal zu beobachten. Das hilft auch, um ganz, ganz kurzfristig unsere Willenskraft zu stärken. Und auch da, ist ganz schön, gibt es jetzt gerade ganz aktuell aus 2018 eben Studien, die genau das zeigen, dass man durch Achtsamkeit eben in der Lage ist, seine Ziele, die man langfristig erreichen möchte oder Dinge, die einen jetzt gerade Kraft kosten, anzugehen, dass man durch so kurze Achtsamkeitsübungen eben schön die Wichtigkeit und die Stärke, die Anziehungskraft der Ziele, wenn man so will, stärken kann. Was ist einem eben, was einem eben dabei hilft, Willenskraft eben aufzubringen.
Jetzt überlege ich gerade, weil das klingt jetzt alles auch so ein bisschen, das könnte auch nur der Tropfen auf den heißen Stein sein, wenn ich in einer Umgebung bin, die mich grundsätzlich irgendwo, ich sage jetzt mal, fertig macht. Inwieweit Hast du denn in deiner Arbeit oder auch in der Wissenschaft mit mit Burnout-Symptomen und ich sag mal Burnout-Erscheinungen zu tun?
Ja, sowohl professionell als auch persönlich relativ viel. Kurz zu dem, was du vorher gesagt hast, du hast vollkommen recht, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn man sich in einem Umfeld befindet, was einen permanent Willenskraft abverlangt, kommt man irgendwann unweigerlich dahin, was du gerade anreißt, nämlich so in Richtung Burnout. Um zum zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ja, zum einen natürlich professionell, gerade in der Organisationspsychologie, in der Arbeitspsychologie spielt Burnout natürlich eine riesige Rolle. Es ist ja das Krankheitsbild in Anführungsstrichen Nummer eins, was jetzt auch durch die Medien ganz, ganz stark verstärkt geistert und von dem viele Menschen betroffen sind. Zum anderen ist tatsächlich der Beruf, in Anführungsstrichen Doktorand, einer der Berufe, die mit dem höchsten Burnout-Risiko einhergehen. Und auch wenn ich natürlich selbst, glaube ich, noch weit entfernt davon bin, so dieses Gefühl von Erschöpfung und Überlastung kommt in meinem Job doch auch relativ regelmäßig vor.
Du sagst jetzt gerade so Überlastung und irgendwo Erschöpfung. Wodurch macht sich denn sowas wie Burnout bemerkbar? Und ist das eine Krankheit oder wie wird das, ich sag mal, wissenschaftlich behandelt?
Ich werde jetzt keine Liste von Symptomen nennen, weil ich verhindern möchte, dass jetzt jeder Zweite, der deinen Podcast dann hört, plötzlich Burnout hat. Aber ich werde es mal versuchen, grob zu umreißen, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich gemeint ist, wenn man Burnout liest oder wenn Menschen über Burnout sprechen. Ich glaube, das Wort, was Burnout am besten charakterisiert, ist Erschöpfung. Es ist einfach ein sehr intensiver Erschöpfungszustand, der dadurch gekennzeichnet ist, dass man emotional erschöpft ist, dass man geistig erschöpft ist, aber auch physisch erschöpft ist. Das bedeutet emotionale Erschöpfung. Man hat ein Gefühl von Niedergeschlagenheit. Die Emotionen, die man empfindet, sind getrübt, sind dumpf, runtergepegelt, wenn man so will. Dinge, die einem vorher wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, haben nicht mehr ansatzweise diese positive Qualität. Dinge, die einen traurig machen, fühlen sich nicht mehr so traurig an, sondern man hat einfach eine ganz starke subjektive Wahrnehmung von emotionaler Taubheit. Die geistige Erschöpfung spiegelt sich stark in negativen Einstellungen zu sich selbst, zu seiner Arbeitsleistung, zu seinen Kollegen, zu seinem Job wieder. So eine fast gleichgültige Einstellung gegenüber dem, was um einen herum passiert. Und die physische Erschöpfung, das sind die klassischen Dinge, Schlafmangel, Schlafstörungen, aber auch so typisch stressassoziierte Dinge wie Verdauungsstörungen. Antriebsschwäche, solche Dinge. Und ja, ich glaube, das ist das große Charakteristikum von Burnout. Was häufig auch noch mit Burnout assoziiert wird, ist eine Leistungsunzufriedenheit. Interessanterweise, also man ist mit dem, was man schafft, selbst überhaupt nicht zufrieden und glaubt, das reicht lange nicht, um das zu verwirklichen, was man verwirklichen möchte, das zu erreichen, was man erreichen möchte. Das ist natürlich ein wahnsinnig negativer Ansatz. Also ich bin schon überlastet und ich habe dann das Gefühl, das, was ich tue, reicht eh nicht. Führt häufig dazu, dass ich mich noch mehr anstrenge und mich noch mehr überlaste. Und das andere, aber dann ist es schon wirklich schlimm, ist die sogenannte Depersonalisierung. Depersonalisierung bedeutet, vereinfacht gesagt, so das Gefühl, neben sich selbst zu stehen. Menschen berichten häufig darüber, sich roboterhaft, maschinenhaft zu fühlen und tatsächlich sich selbst und die eigenen Handlungen wie aus der Perspektive einer dritten Person wahrzunehmen. Ja, das sind so Dinge, die typisch mit Burnout zusammenhängen, die der Begriff Burnout so umreißt. Mhm. Und der zweite Teil deiner Frage ist, ist es eine Krankheit? Mhm. Ich glaube, im Empfinden der Menschen, die davon betroffen sind, ist es absolut eine Krankheit. Mhm. Diagnostisch betrachtet ist es keine Krankheit. Mhm. Es gibt ein diagnostisches Manual, das ist das ICD-10. Darin stehen alle möglichen Krankheiten, psychische Krankheiten, physische Krankheiten drin, die man so diagnostizieren kann. Mhm. Und dort ist Burnout eben nicht als Behandlungsdiagnose aufgeführt, sondern als eine sogenannte Rahmens- bzw. Zusatzdiagnose, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass die Primärdiagnose, die man stellen würde, zum Beispiel Depression, nochmal zusätzlich qualifiziert wird. Also Depression mit starken arbeitsbedingten Erschöpfungszustand oder
jetzt,
so.
Jetzt wird mir das klar, weil ich habe vorher nämlich noch in dem quasi Krankheitsverzeichnis oder dem Krankheitsbericht vom letzten Jahr von der Techniker Krankenkasse geguckt und da stand auch dieses ICD-10 und da habe ich Burnout nicht gefunden. Dann dachte ich mir schon, ich dachte eigentlich, das wäre relevanter, aber dann ist es wahrscheinlich so, dass es da deswegen nicht auftaucht.
Der Punkt ist, da es keine Behandlungsdiagnose ist, bezahlen Krankenkassen Therapie dafür auch in der Regel nicht, beziehungsweise es erfordert dann meistens die Diagnose einer Depression oder einer Erschöpfungsdepression.
Das heißt, wird es dann, also das heißt, es wird auch nicht Burnout per se behandelt, sondern es wird...
Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Mhm. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt zu wenig Experte, um da eine umfassende Meinung zu haben. Das, was ich weiß, ist, dass es durchaus Zentren gibt, die sich auf die Behandlung von Burnout spezialisiert haben. Inwieweit die Therapieansätze da jetzt sich wahnsinnig von denen unterscheiden, die man typischerweise sieht, wenn Menschen unter Depressionen leiden. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber mein Eindruck ist der, dass, dass es sowohl spezialisierte Tageskliniken gibt oder spezialisierte Einrichtungen gibt, die sich auf die Fahne schreiben, im Burnout zu behandeln. Da aber eben die Symptome sich zum großen Teil auch stark mit denen von Depressionen überlappen, ist halt eben die Frage, wie man das bewerten möchte.
Ja, dann gehen wir mal den Schritt nochmal zurück und überlegen jetzt quasi, wenn ein Mensch anfängt, wenn es losgeht, ich fühle mich irgendwie erschöpft, mein Willenskraftspeicher ist andauernd leer und es irgendwie alles deutet darauf hin, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt meinen Willenskraftspeicher wieder auffüllen und zwar so, dass sich das Ganze dann auch langfristig auswirkt, wie kommt man da dann in so einen positiven Kreis?
Da gibt es leider nicht den kleinen, coolen Trick, den man nutzen kann. Ja. Nee, leider nicht.
Aber ich habe das doch irgendwo in so einem Blog gelesen.
Ja. Wenn es im Internet steht, muss es wahr sein. Ja, wenn es das wäre, umso schöner, weil dann könnte man schnell vielen Leuten das Leben erleichtern, aber leider ist es das nicht. Wenn man merkt, dass man sich in einem Umfeld bewegt, das Burnout erleben oder Erschöpfungserleben befördert und Willenskraft wirklich stark angreift, dann muss man oder sollte man auf jeden Fall seinen Lebensstil überdenken. Mhm. Also der erste Schritt, den man grundsätzlich, glaube ich, gehen sollte, auch wenn ich selbst vielleicht nicht unbedingt tue, ist es, ein gesundes und bewegungsreiches, fittes Leben zu führen. Das heißt, gesund essen, ausreichend Schlaf, vielleicht auf Alkohol verzichten, zumindest in großen Mengen, viel Vitamine zu essen. Mhm. All das zeigt, und gerade aus der medizinischen Forschung, dass das eben Willenskraft stärken kann, aber auch Erschöpfungserleben vorbeugen kann. Also tatsächlich ein aktiver, fitter Lifestyle ist eine wichtige Rahmenbedingung, um sich
das
dagegen
sagen
zu schützen.
Immer alle. Warum machen es dann so wenige?
Naja, ich glaube, das ist wieder das typische motivationale Dilemma, was wir haben. Wir wissen, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, um uns gegen Burnout in der Zukunft zu schützen, präventiv was zu machen. In dem Moment haben wir vielleicht aber gar nicht so sehr den Leidensdruck, sondern naja, es ist mal gerade anstrengend und ich fühle mich mal hin und wieder erschöpft, aber irgendwie ist es gleichzeitig auch noch schön, jetzt nicht rauszugehen und Sport zu machen, gesund zu essen, sondern den Burger zu essen. Mhm. Das heißt, im Moment sind wir für ganz andere Dinge motiviert, während wir eigentlich etwas tun mussten, was uns in Zukunft schützen wird. Mhm. Und da bräuchten wir eigentlich Willenskraft. Mhm. Das Problem ist, wenn wir uns schon in so einem Umfeld befinden, was an unsere Willenskraft geht, kommen wir in so einen ganz fiesen Teufelskreis rein. Und ich glaube, jeder kennt das, der Stress hat. Es fühlt sich an, als ob das allerbeste Mittel gegen Stress der Burger von McDonald's ist, die Schokolade, die Cola oder sonst was. Das kann man auch ganz gut medizinisch erklären. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Mhm. Fakt ist aber, die sinnvollere und langfristig bessere Reaktion wäre in dem Moment eben zum Apfel zu greifen und nicht zum Eis, Schokolade oder zur Süßigkeit. Mhm. Aber auch das ist natürlich schwierig, gerade weil das meistens auch die Situationen sind, wo man Willenskraft braucht. Und da schließt sich leider eben auch der Kreis, um in den Momenten mehr Willenskraft zu haben. Es ist halt sinnvoll, daran zu arbeiten, in Richtung eines gesünderen, aktiveren Lebensstils zu kommen.
Und wie kann ich dann diesen Einstieg vielleicht irgendwie schaffen? Also
eine Möglichkeit ist tatsächlich, sich Selbstmanagement-Strategien anzuschauen. Selbstmanagement, das ist so ein ganz, ganz großer Begriff, der eigentlich so eine Reihe von Kompetenzen beschreibt, die eigene Entwicklung, auch die eigene berufliche Entwicklung gestalterisch anzugehen. Also sozusagen nicht mehr nur zu reagieren. Also ich habe jetzt gerade Stress und oje und jetzt esse ich doch wieder die Schokolade, sondern proaktiv sich Situationen zu schaffen, sich in Umfelder zu begeben, in denen zum Beispiel solche Versuchungen dann von vornherein reduziert sind. Und Selbstmanagement funktioniert am besten in sogenannten kalten Zustand. Was heißt das? Was heißt das genau? Naja, man kann sich das so vorstellen. Wir sitzen gerade als Student zum Beispiel in der Bibliothek, müssen an diesem Aufsatz, an dieser Seminararbeit schreiben oder müssen noch für den Chef irgendwelche Statistiken analysieren oder sonst irgendwie was machen. Und wir sind gestresst, wir sind auch erschöpft. Und unser Gefühl ist es, hey, jetzt die Schokolade. Das ist eine heiße Situation. Da ist die Versuchung ganz, ganz stark und da fällt es uns wahnsinnig schwer und das kostet unendlich viel Willenskraft. Es gibt aber auch ganz viele Situationen, die sind kalt. Da sind wir gar nicht gerade versucht, die Schokolade zu greifen. Das ist gerade, spielt es überhaupt gar keine Rolle, den Impuls haben wir nicht. Das Einzige, was wir eben in der kalten Situation wissen, irgendwann könnte es passieren, dass ich dafür anfällig bin. Und so empfiehlt es sich, eben bestimmte Strategien zu entwickeln, wenn man in so einem kalten Zustand ist, wenn man sich gerade in so einer kalten Situation befindet. Ja, und da kann man sich überlegen, okay, ich weiß, wenn ich das nächste Mal gestresst sein werde, wird es dazu führen, dass ich wahnsinnig heiß Hunger auf Schokolade, auf Süßigkeiten, auf Cola, Zucker oder so verspüre. Deswegen werde ich mir jetzt schon meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, dem nachzugehen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, also das ist im Prinzip auch letztendlich, wenn du so willst, eine Selbstmanagement-Kompetenz. Ja. Ja. Zu wissen, in welchen Situationen fällt es mir leicht, gerade Strategien zu ergreifen, die mir später bei der Willenskraft oder beim Aufbringen von Willenskraft helfen. Und auch für mich selbst zu identifizieren, naja, was sind einfach Situationen, so, da kostet es mich einfach so viel Energie, da habe ich fast keine Chance, dem nicht nachzugeben. Und das eben für sich auch mal selbst zu wissen, so, wann sind die heißen Situationen, wann ist man in so einem heißen Zustand voller Versuchung, und wann sind so die kalten Situationen, in denen man rational, wenn du so willst, planen kann, ist so der erste Schritt eben im Selbstmanagement.
Und was ist jetzt, wenn ich weiß, dass mir Bewegung, wie du es gesagt hast, gut tut und jetzt bin ich in einem Umfeld, das macht mich an sich fertig, ich bin in einem Job, der brennt mich aus und ich weiß aber, wenn ich abends noch zum Yoga oder zum Training gehe, dann tut mir das gut. Und jetzt komme ich aber nach Hause und immer, wenn ich nach Hause komme, bin ich schon total ausgebrannt.
Ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal der kleine Trick sozusagen, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, das sind die sogenannten Implementation Intentions. Mhm. Die helfen eben dann, wenn es darum geht, Verhalten zu initiieren und zu automatisieren. Und da kann man sich eben diesen Wenn-Dann-Plan machen. Mhm. Man kommt nach Hause, man weiß, man wird erschöpft sein. Dann könnte man, wenn man vorher am Tag, wo man noch nicht erschöpft ist, sich seine Sportsachen hinlegen, direkt neben die Tür. Mhm. Und man sagt, sobald ich die Tür aufschließe, greife ich meine Sportsachen, verlasse das Haus und gehe trainieren. Mhm. Das wäre so die Implementation Intention. Mhm. Wenn ich ins Haus komme, greife ich meine Sporttasche ab zum Fitnessstudio. Mhm. Das hilft und das hilft sehr gut, wie gesagt. Aber es ist eben ein kleiner Trick, um gerade in seinen schwierigsten Momenten eben doch noch das Richtige zu tun. Humanistischer und sozusagen langfristiger gedacht wäre eben da bewusst sich zu erholen. Zu sagen, okay, ich muss vielleicht heute auch nicht zum Training gehen. Ich weiß, dass das mir gut tut, aber um später in der Lage zu sein, abends immer wieder zum Training zu gehen, ist es jetzt wichtig, dass ich mich bewusst erhole. Vielleicht mit einer kleinen Achtsamkeitsübung, vielleicht bewusst einen Film zu schauen, von dem man weiß, der gibt einem was. Vielleicht früh schlafen zu gehen. Und auch ganz bewusst alle Dinge, die einen davon ablenken oder davon abhalten, mal auszublenden. Denn gerade so schlafen oder Fernsehen gucken, das ist ja für die meisten Leute gar nicht bewusste Erholung. Das ist so, ja, okay, ich mach's jetzt halt, weil es tut mir gut, aber wenn dann doch jemand anruft oder das Handy klingelt, schaut man halt kurz aufs Handy. Und zu sagen, okay, ich komme nach Hause, ich schalte mein Handy aus und jetzt gucke ich einen Film und ich gucke nur einen Film. Solche Dinge
können ich glaube, tun. Also so gefühlt glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die dann irgendwann genau an diesem Punkt hängen bleiben, die lange in einer Umgebung verbringen, die ihnen einfach ganz viel Energie kostet. Dann kommt man nach Hause und möchte eigentlich, weil man weiß, dass es gut ist. Und dann greift man doch wieder dann eben zum, man geht früh schlafen oder man ja, schaut bei Netflix sich irgendwie was an oder schaut Fernsehen und fühlt sich danach schlecht, weil man eben genau das, was man eigentlich vorhatte, nicht gemacht hat. Wie kann man da irgendwie rauskommen? Was kann man dafür tun?
Also ich glaube, der erste Schritt ist es, sich das zu erlauben, tatsächlich. Denn etwas, was paradoxerweise zum Fortschreiten des Erschöpfungszustands beiträgt, ist Überkontrolle. Und Überkontrolle ist es, bezeichnet so ein bisschen das Bedürfnis danach oder auch die Vorstellung, man muss jetzt sich nochmal kontrollieren, weil das ist doch gut später und wenn ich das jetzt nicht schaffe, habe ich schon wieder versagt und ich bin unzufrieden mit mir selbst und das ist doch wieder ein Zeichen dafür, dass ich offensichtlich nicht in der Lage bin und viel zu wenig Willenskraft habe und weil ich doch viel zu wenig Willenskraft habe, muss ich mir doch wieder das Ziel setzen zu trainieren, weil das hilft mir. Ja, das, so ist es einfach. Das sind ganz häufig so ganz zirkuläre Glaubenssätze, die wir haben, die uns nicht weiterbringen.
Ja.
Und ein Weg aus diesen Glaubenssätzen auszusteigen, ist es erstmal, die auch zu akzeptieren, mal darüber nachzudenken, was die in einem auslösen und sich auch das Recht zu geben, mal nicht das Gute für sich getan zu haben. Das könnte der erste Schritt sein. Der zweite Schritt ist es, mal ein realistisches Bild davon zu kriegen, zu was Menschen eigentlich in der Lage sind. Jeder kennt es von sich, die Situation, die du gerade beschrieben hast. Und jeder denkt, der ist so der einzige Schwächling, in Anführungsstriche, dem es so geht. Fakt ist, den allermeisten Menschen geht es so. Und man ist nicht besser oder schlechter, nur weil man es jetzt schafft oder man schafft es nicht. Das ist halt was ganz normal Menschliches. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was man natürlich auch von Zeit zu Zeit und vielleicht häufiger als nicht überkommen sollte. So dieses Bedürfnis, jetzt sich auszuruhen und nichts mehr zu machen. Und da hilft am besten tatsächlich die WUP-Methode, über die wir auch schon gesprochen haben. Denn die liefert letztendlich so einen ganzheitlichen Ansatz.
Ja.
Ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen, das ich aus den und den Gründen wichtig finde, das ich aus den und den Gründen als motivierend empfinde. Zum Beispiel, weil ich glaube, ich brauche einfach mehr Willenskraft. Mhm. Ich überlege, wie sich das anfühlen wird, wenn ich das erreicht habe, wie die Willenskraft, die ich dadurch anstrebe, mein Leben verbessern wird, mein Erleben verbessern wird, meine Gefühlslage verbessern wird. Aber ich überlege mir eben auch, wo ich jetzt stehe, wie viel ich noch gehen muss und was mich daran hindert. Und das idealerweise in so einer kalten Situation, in so einem kalten Zustand. Und wenn man sich dann Pläne macht, zum Beispiel mit Implementation Intentions, mit Selbstmanagement-Strategien, Zeitmanagement-Strategien und sich einfach eine Umgebung schafft, eine Struktur schafft, die das maximal erleichtert, gerade in den kritischen Momenten das Ziel doch zu verfolgen. Das führt dazu, dass man das Ziel auch mit viel, viel größerer Wahrscheinlichkeit erreicht. Und gerade wenn es darum geht, einen aktiveren Lebensstil zu führen, ist diese WOOP-Methode hervorragend. Es gibt eine wahnsinnig beeindruckende Studie, die zeigt, dass Frauen, die diese WOOP-Methode einmal gemacht haben, über 2 Jahre hinweg viel, viel aktiver sind, viel gesünder leben und insgesamt vitaler sind.
Und wenn ich jetzt in diesem Erschöpfungszustand bin und dann auch jetzt diese WOOP-Methode anwenden möchte, was hilft mir dann, um dafür die Willenskraft aufzubringen?
Naja, also ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass diese WOOP-Methode wahnsinnig viel Willenskraft erfordert. Wenn man an einem Punkt ist, wo selbst das zu anstrengend ist, dann ist der einzige Tipp, den ich geben kann, zum Hausarzt zu gehen. Also wenn du, wenn man sich eben in einem Zustand befindet, wo selbst die kleinste gestalterische Tätigkeit, die man machen kann, als zu anstrengend wahrgenommen wird, das wird klinisch relevant.
Okay.
Von daher, da ist der erste Schritt, den Hausarzt aufzusuchen und dann tatsächlich sich auch die Zeit zu nehmen, das therapeutisch zu lösen.
Gut, aber wenn es noch nicht so weit ist, dann wäre Schlafen...
Wäre Schlafen eine Möglichkeit, genau.
Ja.
Oder das eben die WOOP-Methode nach einem erheiternden Film anzuwenden. Oder zum Beispiel nach einem Gespräch mit einem Freund. Oder nachdem man einen coolen Podcast gehört hat.
Eine Frage, die sich mir in dem Zusammenhang immer stellt, wenn man so an Plakaten vorbeigeht und Werbung sieht, weil du vorher diesen gesunden Lebensstil angesprochen hast, da scheint es immer dazu zu gehören, wenn gesund, dann hast du auch ein Sixpack. Oder gesund heißt, dass du so und so aussiehst, diese Maße hast und dann auch in dieses Kleid, in diese Hose reinpasst. Ansonsten hast du nicht diesen gesunden, fitten, aktiven Lifestyle. Wie wirkt sich das, dass das vielleicht auch so weit von der Realität entfernt ist, wie wirkt sich das dann auf Willenskraft aus?
Ja, ich glaube, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, wenn man zu Leuten auf der Straße gehen würde und zu sagen, hey, beschreiben Sie doch mal jemanden, der eben aktiv ist, der fit ist, der einen gesunden Lifestyle pflegt, würde genau das kommen. Man würde jemanden beschreiben, der tendenziell attraktiv ist, der wahnsinnig schlank ist, der wahnsinnig sportlich aussieht. Und Fakt ist aber, am Ende des Tages sind es nicht zufällig Fitnessmodels, die auf diesen Plakaten sind. Es sind nicht die 99 anderen, die ganz durchschnittlich aussehen und trotzdem aktiv und fit leben, sondern das ist das 1%, was dabei auch noch wahnsinnig sportlich und gut aussieht. Und ich denke, was du ansprichst, im Hinblick auf Willenskraft ist tatsächlich so eine wahnsinnig große Diskrepanz, die wir wahrnehmen. Wir haben das Ziel, gesünder und fitter zu leben. Und woran merken wir, dass wir gesund und fit leben? Naja, offensichtlich daran, dass wir so aussehen wie die Leute auf den Plakaten. Das erfordert natürlich wahnsinnig viel Willenskraft, weil, soweit ich mal in Reportagen gehört habe, verbringen Fitnessmodels teilweise 6-7 Stunden am Tag im Fitnessstudio, haben einen wahnsinnig reglementierten Ernährungsplan und so weiter und so fort. Also all das, was wir Durchschnittsbürger, Durchschnittsmenschen, die normalen Job haben, gar nicht leisten können. Und dennoch versuchen wir natürlich zu diesem Ideal zu kommen. Und wir merken, wir kommen da nicht hin, weil wir gar nicht das strukturell schaffen können. Und das versuchen wir natürlich mit Willenskraft zu kompensieren, weil wir glauben, wenn wir uns nur hart genug anstrengen, wenn wir uns nur stark genug selbst in den Hintern treten, kommen wir da schon irgendwie hin. Und dann sind wir, wo ich ja gerade schon drüber gesprochen habe, wieder in dieser Abwärts-Negativ-Spirale. Es kostet uns Willenskraft und wir brauchen noch viel mehr Willenskraft, um ein Ziel zu erreichen, von dem wir glauben, wir können es erreichen, es aber in Realität gar nicht erreichen können. Und dann erreichen wir es nicht und wir wollen wieder mehr Willenskraft nutzen und so weiter und so fort.
Aber wer lebt uns dann eigentlich wirklich vor, was gesund ist? Oder wie, was ist denn dann?
Ganz ehrlich, da kann ich dir nicht wahnsinnig viel zu sagen. Also ich weiß, welche Interventionen in der Psychologie untersucht werden. Zum Beispiel gibt es Studien dazu, dass ein kurzer Spaziergang im Park oder auch einfach nur in der Stadt so für 10 Minuten am Tag dazugehört und sich positiv auswirkt. Eben vitaminreicheres Essen, aber was das genau beinhaltet, weiß ich tatsächlich so gar nicht. Aber also eigentlich, soweit ich kenne, müsstest du ja wissen, worum es da geht. Und mich würde schon mal interessieren, wie man das konkret sich vorstellen kann.
Ich meine, der Knackpunkt, so wie du es vorher eigentlich auch gesagt hast, dieser gesunde Lebensstil, der ist so schwer gar nicht. Also, obwohl er dann gleichzeitig so viel positive Auswirkungen hat. Also das geht mit den kleinsten Dingen los, dass man sich mal anschaut, wie viel Zucker konsumiere ich. Das wäre so eine der ersten Maßnahmen, die man eigentlich mit jedem Menschen machen kann, dafür mal ein Bewusstsein zu entwickeln, wie viel Zucker konsumiere ich eigentlich. Weil, gut, das ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass in fast allen abgepackten Lebensmitteln, die irgendwie behandelt sind, immer irgendwo Zucker mit drin ist. Wenn man das schon mal weiß, dann ist es schon mal nicht schlecht und wenn man versucht, das aktiv wegzulassen. Unser Hauptproblem, das wir haben, ist, dass das Überangebot an Lebensmitteln, das wir haben, auch sehr kaloriendichten Lebensmitteln, dazu führt, dass es heutzutage ganz einfach und üblich ist, Übergewicht zu haben. Weil wir einfach dieses Überangebot an kaloriendichten Lebensmitteln haben. Denn unterm Strich entscheidet wirklich, ob wir Übergewicht haben oder nicht, nur unsere tägliche Kalorienbilanz. Und viele Menschen versuchen halt dann, weil sie gerne viel essen, und das kann ich verstehen, ich esse auch gerne viel und gut, aber man versucht halt dann sozusagen den Motor so lange laufen zu lassen, dass man das auch wieder verbrennt. Also gehe ich in der Früh irgendwo ganz schnell laufen und verbrenne da Kalorien und dann später nochmal irgendwie was, wo ich weiß, da verbrenne ich Kalorien, obwohl es darum per se eigentlich nicht geht. Weil wenn ich stattdessen mich normal ernähren würde, dann müsste ich das auch nicht tun und würde trotzdem nicht zunehmen quasi. Und was dann natürlich noch entscheidend ist, wie du es auch gesagt hast, das sind so diese kleinen Maßnahmen. Öfter mal aufstehen, öfter mal vielleicht auch beim Spaziergehen telefonieren oder in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang machen oder vielleicht auf dem Heimweg sich vornehmen, ich steige jetzt 2 U-Bahn-Stationen früher aus oder ich fahre stattdessen gleich mit dem Fahrrad. Solche Sachen. Nur, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass einfach keiner so richtig sich traut zu sagen, wie sieht denn so ein gesunder Mensch aus? Also, weil das, was wir sehen, und auch wenn man sich anguckt, was dann, wenn Krankenkassen Werbung machen für irgendwelche Interventionen, die gesunden Menschen, die da drauf sind, egal in welchem Alter, die sind auch fit. Die sind nicht nur gesund, sondern die sind richtig fit. Und das sind dann auch wieder die Kategorie Leute, die halt einfach wirklich viel Zeit am Tag nur mit ihrer Ernährung und nur mit ihrem Training verbringen. Und das ist halt nicht, wie du schon gesagt hast, so der Durchschnittsbürger. Und der Durchschnittsbürger, der halt maximal am Tag vielleicht irgendwo sich 45 Minuten oder 60 Minuten oder gar weniger irgendwo rausschlagen kann, der muss halt dann gucken, dass er das irgendwo zwischendrin macht. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, rein evolutionär bedingt, der Mensch, der hat noch nie trainiert eigentlich. Also der musste damals in der Steinzeit, musste der nicht trainieren. Gut, wir haben im Schnitt am Tag circa 6 bis 10 Kilometer zurückgelegt, um überhaupt das Essen zu finden, damit wir uns ernähren können. Heutzutage musst du nicht mal 100 Meter gehen, weil du kannst ja einfach in deinen Lieblingssupermarkt reinmarschieren, kannst da ein Auto hinfahren und kannst dir aber da trotzdem tausende von Kalorien innerhalb weniger Minuten quasi zusammensammeln, während das eben damals so nicht ging. Ja. Aber ja, gesund, das ist wirklich die große Frage, weil ich glaube auch, dass dieses verkehrte Menschenbild, dass wir oder das verkehrte Bild eines gesunden Menschen, das uns diese mediale Präsenz irgendwo vor die Nase hält, letztlich verhindert, dass man den Weg dorthin angeht. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich wäre es gar nicht so viel. Also, das sind nur so ein paar Kleinigkeiten, mit denen man schon sehr viel bewegen kann. Aber man wird halt nicht zum Fitnessmodel. Mhm. Und dann glaubt man, vielleicht bin ich dann gar nicht gesund, wenn ich kein Sixpack habe.
Das ist total spannend, was du gerade sagst. Zum einen, weil ich es persönlich so wahnsinnig gut kenne und zum anderen, weil es auch psychologisch ziemlich spannend ist. Denn was ich bei mir bemerke, wenn ich mal wieder gesündigt habe und mehr Kalorien hineingestopft habe, als ich wollte, dann neige ich dazu, zu überkompensieren. Das heißt, der erste Plan, den ich mache, ist so, morgen wird aber richtig, richtig krass trainiert. Was natürlich wahnsinnig viel Willenskraft kostet. Und ich glaube, das könnte durchaus auch eben genau so eine Dynamik sein, die uns daran hindert, eben so den ersten wichtigen kleinen Schritt zu tun. Dass wir glauben, wenn ich viel gesündigt habe, muss ich auch viel dagegen tun. Und dieses viel dagegen tun ist das, was uns anstrengt. Und mich motiviert das, quasi das, was du gerade gesagt hast, so zu wissen, hey, selbst wenn ich mal gesündigt habe, es ist ein erster guter Schritt, einfach mal zu gucken, dass ich eine Cola weniger am Tag trinke oder einen Apfel mehr oder eben 5 Minuten mal rausgehe. Und das sind dann einfach Dinge, die ich für mich dann plötzlich auch als viel machbarer empfinde, als mir zwar jedes Mal dann zu sagen, so wenn ich abends ins Bett gehe, morgen trainiere ich halt richtig hart, bin ich in einer sehr kalten Situation, will ich morgens aufstehen, dann bleibe ich doch lieber liegen. Das ist eine sehr heiße Situation, im Hinblick auf die Versuchung, liegen zu bleiben. Und ja, ich glaube, das kann sehr befreiend sein, eben zu wissen, dass der gesunde, aktive Mensch nicht der Mensch ist, der auf Instagram seinen Sixpack in die Kamera hält.
Absolut. Und da, gut, da bin ich ja selber so ein bisschen ein Opfer dieser ganzen Geschichte. Aber es ist eben in der Tat so, dass gerade diese kleinen Dinge, die sind viel, viel, viel wichtiger und langfristig viel, viel wirkungsvoller, weil jetzt trainierst du eine Stunde hart, dann verbrennst du vielleicht irgendwie 700, 800 Kalorien oder so. Klar ist es mehr, als wenn du eine Stunde spazieren gehst, aber wenn du eine Strecke joggst oder spazieren gehst, die gleiche Länge, verbrennst du gleich viel Kalorien. Ah. Das finde ich immer sehr spannend für diejenigen, die laufen gehen, um Kalorien zu verbrennen und dann aber sagen, sie haben keine Lust auf Laufen. Ich gehe total gern spazieren, weil ich da viel und gut nachdenken kann. Und für mich ist es einfach super interessant zu wissen, wenn du 6 Kilometer joggst, dann verbrennst du gleich viel Kalorien, wie wenn du 6 Kilometer spazieren gehst, weil du halt dann schneller bist oder langsamer.
Na, das ist spannend. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Dann gehe ich häufiger spazieren, denn ich hasse es zu laufen.
Ich auch.
Was mich vielleicht noch ganz kurz interessieren würde, weil auch das hat wieder gerade was angestoßen bei mir, im Hinblick auf die Psychologie des Menschen. Ich nehme bei mir wahr und ich nehme, oder weiß es auch aus der Forschung, dass häufig, gerade bei Sport, wir so ein Wahrnehmungsproblem haben. Das heißt, wir setzen uns ein Ziel, 10 Liegestützen zum Beispiel, mit dem Ziel, also mit dem zweiten Ziel dahinter, wir machen das, um gesünder zu sein, um fitter zu sein. Und häufig passiert es mir und passiert es vielen anderen Menschen auch, dass wir unser Verhalten, unsere Energie danach regulieren, auf diese 10 zu kommen. Und selbst wenn wir 9 machen, das Gefühl haben, nicht das erste Ziel erreicht zu haben und damit auch keinen Fortschritt im Hinblick auf das zweite Ziel, gesünder leben, gemacht zu haben. Wenn man stattdessen andersrum denkt und man hat 9 mehr als 0 geschafft, was ja ein definitiver Fortschritt ist, aktiver zu leben, dass auch das eben, das merke ich, eine ganz neue Wahrnehmung, eine ganz neue Perspektive eben auf diese auf dieses Aktivsein gibt und eben darauf gibt, was es eigentlich bedeutet, mal wirklich den ersten Schritt zu gehen. Erlebst du das auch, dass gerade man eben versucht, sich so sehr ambitionierte Ziele zu setzen, gerade wenn es so um Bewegung und um Sport geht?
Absolut, gerade auch, wenn man eben noch nicht so viel Ahnung davon hat, weil man dann Dinge für möglich hält, die vielleicht jetzt physiologisch einfach super lang brauchen. Und wenn man das Beispiel Liegestützen nimmt, das hat jetzt ja nicht nur mit der Muskulatur zu tun, sondern das hat dann auch mit den Gelenken, mit den Bändern, mit den Sehnen, mit den Knochen, mit der Stabilität zu tun. Und diese Dinge brauchen einfach Wochen, während sich die Muskulatur quasi eigentlich innerhalb von Stunden auf Belastung anpassen kann. Und was wir auch so im Parcours quasi lehren, ist wirklich immer der Blick auf den Unterschied. Also gestern habe ich das geschafft, heute schaffe ich das. Und das ist so eine Philosophie, die ich mir auch selber in allem irgendwo angeeignet habe. Auch quasi auf die Gefahr hin, dass ich mir unrealistische Ziele setze, dass ich weiß, auch wenn das langfristig ich mich in diese Richtung bewege, dass ich trotzdem immer meinen eigenen Fortschritt mit betrachte, weil nur so, finde ich, kann man sich selber dann auch davor schützen, wenn man sich jetzt mal irgendwelche Ziele setzt, die irgendwie unrealistisch sind, weil man vielleicht auch nicht die Ahnung davon hat. Und deswegen finde ich das ganz wichtig für mich persönlich und glaube, kann auch vielen Menschen dabei helfen, sich dann in die richtige Richtung weiterzuentwickeln, dass man einfach immer wieder guckt, wie weit bin ich denn schon gekommen? Weil ich habe vielleicht mal wirklich bei Null angefangen und bin aber jetzt halt schon deutlich weiter. Ja.
Tatsächlich, da kann ich dir aus psychologischer Sicht auch absolut recht geben, denn diese individuelle Bezugsnorm, die man entwickelt, ist hervorragend, um Kompetenzerleben zu ermöglichen. Und glücklicherweise oder zufälligerweise, je nachdem, wie man es nimmt, Kompetenzerleben ist etwas, was ganz stark zu intrinsischer Motivation beiträgt. Und wenn dieses Kompetenzerleben sehr stark ist, man auch plötzlich Dinge, die vielleicht am Anfang sehr aversiv sind, plötzlich gerne und mit Freude tut. Und vielleicht schließt es ja so ein bisschen auch den Kreis, dass man eben in diesen aktiven Lifestyle zu kommen, dass man das ein Weg sein könnte, sich wirklich bewusst zu machen, dass die individuelle eigene Bezugsnorm eine Rolle spielt. Was kann ich jetzt mehr, als was ich gestern konnte? Gleichzeitig zu wissen, dass das, was ich schon getan habe, egal wie klein das ist, mich meinem Ziel, gesünder zu leben, schon wieder ein Stück näher gebracht hat. Und das verbunden mit dem Kompetenzerleben und der damit einhergehenden intrinsischen Motivation sorgt halt dafür, dass wir sehr, sehr wenig Willenskraft brauchen, um in diesen positiven Kreis, in diese positive Spirale letztendlich reinzukommen.
Ich versuche das eigentlich allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, immer so zu beschreiben: Sie müssen Erfolgserlebnisse sammeln, die sie ja selber in der Hand haben. Also das, so versuche ich quasi diese individuelle Bezugsnorm etwas weniger wissenschaftlich zu bezeichnen, quasi dieses, du hast es selber in der Hand, was für dich ein Erfolgserlebnis ist. Du kannst es entscheiden, was sich für dein Gehirn als Erfolgserlebnis anfühlt, weil du kannst nur, wenn du das feststellst, ich habe mich entwickelt, ob das jetzt heißt, ich habe die 10 geschafft oder ich habe von den 10 schon 5 geschafft. Mhm. Du kannst es selber steuern, was für dich persönlich ein Erfolgserlebnis mhm. ist. Und wenn du diese sammelst, dann führt das langfristig, wie du auch sagst, zu der intrinsischen Motivation und dann bleibe ich dabei. Und dann irgendwann hast du den Stein ins Rollen gebracht und dann läuft es quasi ganz von allein. Dann haben wir den Kreis jetzt super geschlossen. Vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute und dann hören wir uns bald wieder.
Gern.
Wenn es euch so geht wie mir, dann müsst ihr jetzt erstmal so ein paar Inhalte verarbeiten. Also ich habe heute wieder einiges Neues gehört, was das Thema Motivation angeht und besonders auch das Thema Burnout und Erschöpfung und dass es teilweise eigentlich viel einfacher ist, was wir für Maßnahmen brauchen, aber die große Schwierigkeit ist tatsächlich, das dann umzusetzen, denn dafür brauchen wir dann in manchen Fällen eben auch wieder Willenskraft. Und ich freue mich, dass der Johann auch jetzt nicht zum letzten Mal da war, denn auch im Zuge der letzten Folge kam auch die Frage, weil er sich ja auch sehr gut mit Organisationspsychologie auskennt, was ist denn in einer Organisation, wenn jetzt nicht nur eine Einzelperson erschöpft ist, sondern wenn eine Organisation demotiviert ist, wenn also strukturell sehr viel Demotivation und Erschöpfung in einer Organisation herrscht. Was kann man denn dann noch tun? Und diese Frage werde ich mit ihm in 2 Wochen behandeln. In der nächsten Woche darf ich euch jemand anders vorstellen. In der nächsten Woche lernt ihr David Brinkmann kennen. David ist der Eigentümer, Barista, Mann für alles in einem meiner Lieblingscafés. Das Café heißt Nekado, ist bei mir zu Hause ganz in der Nähe. Und David ist leider dazu gezwungen, das Café nach 6,5 Jahren zu schließen, weil er aus familiären Gründen wieder zurück in die Heimat geht. Nichtsdestotrotz hat er sehr viel in dieser Zeit in diesem kleinen Café gelernt und ich bin einer, für mich ist so ein Café zu haben eine super romantische Vorstellung und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube irgendwo, dass vielleicht jeder von uns in seinem Kopf schon mal drüber nachgedacht hat, so einen kleinen Laden oder ein Café. Und er ist dann ein super Gesprächspartner, denn er hat eigentlich BWL studiert und hat dann, obwohl er einen Businessplan für ein Café gemacht hat, das sage ich jetzt so provokant, tatsächlich ein Café aufgemacht und hat das jetzt 6,5 Jahre betrieben und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mich mit ihm darüber unterhalten kann. Und das kommt dann nächsten Samstag in der Folge 19. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen zu meinem Podcast habt, habe ich das letzte Mal schon erwähnt, ich habe mich bei einer App angemeldet, die heißt Upspeak. Ich werde den Link auch wieder in die Shownotes packen. Dort könnt ihr euch anmelden und könnt der Move More Community beitreten und könnt mit mir mittels Sprachnachrichten kommunizieren. Das heißt, wenn ich dort Fragen stelle oder ihr Anmerkungen habt, dann kann ich auch diese Fragen irgendwann packen und in meine Folgen reinpacken. Wenn ihr wollt, schaut euch das gerne mal an, ist für Android und auch für das iPhone verfügbar. Ich wünsche euch jetzt eine tolle, motivierte Woche mit möglichst wenig Erschöpfung. Freue mich, wenn wir uns dann nächsten Samstag wieder hören und hoffe, dass ihr euch aus der heutigen Folge auch so viel mitnehmen konntet wie ich. Bis dahin alles Gute, macht's gut, ciao.